Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Bagdad Software Podcast. Heute ist der 18. November 2011 und am Mikrofon Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. In den letzten 10 Jahren hat Apple eine beispiellose Erfolgsgeschichte erlebt. Der Grund? Erst wurde der iPod veröffentlicht und hat plötzlich alle anderen MP3-Player quasi obsolet gemacht. Dann kam das iPhone dazu und hat überraschend schnell den Smartphone-Markt erobert. Mittlerweile gibt es auch noch das iPad, wo praktisch den gesamten Tablet-Markt über Nacht erst erfunden hat, es übertrieben darzustellen. Aber warum hat eigentlich Apple so viel Erfolg mit diesen Geräten? Wo könnten die Entwickler noch nachbessern? Und natürlich ganz wichtig für unsere Zielgruppe, welche Art von Spielen eignen sich eigentlich für solche Touchgeräte? Um die Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mir heute den Apple-Genius und App der Woche-Autor Ben Wehner eingeladen.
Hallo Christoph.
Wie lange bist du eigentlich schon Apple-Fan?
Ich kann es ja nicht ganz genau sagen. Ich habe irgendwann mir einen iPod Touch gekauft. Das war so zweite Generation. Aber das war damals ja noch relativ neu für mich und bin dann erst 2007 zum Mac gekommen und da auch ja aus musikproduktionstechnischen Gründen umgestiegen. Habe den über einen Kumpel kennengelernt. Das Betriebssystem war sehr angetan und bin dann total infiziert geworden und bin mittlerweile auf iPhone und iPad auch noch den Zug aufgesprungen.
Ohne über deinem Bett hängt ein Bild von Steve Jobs.
Nein.
Noch nicht, okay.
Übertreiben wollen wir es nicht.
Ja, kommt vielleicht noch, wer weiß. Aber jetzt legen wir erst mit der Folge los. Ich habe die ganzen Jahre mit Handys wenig im Hut gehabt. Ich hatte zwar eins, aber das lag hier einfach nur rum. War auch noch ausgeschaltet, also man konnte mich gar nicht erreichen, auch wenn sowieso niemand meine Nummer hatte. Und dann habe ich mal ein iPod geschenkt bekommen. Und das Ding fand ich so richtig nützlich. Ich habe es nie dazu benutzt, irgendwie Musik zu hören, bis heute nicht. Auch mein iPhone höre ich nur selten Musik mit. Sondern stattdessen fand ich es einfach praktisch, ohne meinen Laptop aufmachen zu müssen, im Bett ein bisschen im Internet zu surfen. Und weil ich ein iPod hatte, habe ich mir dann gedacht, wie iPhone 4 kam, steige ich aufs iPhone um, weil ich ja eben schon so viel in die Apps vom iPod investiert habe. Andererseits muss ich auch mittlerweile feststellen, dass mich, also ich habe jetzt auch schon bei Kollegen Android-Phones eben gesehen, die zwar im Prinzip dieselben Sachen versuchen, aber irgendwie hat Apple doch den Dreh bei der Benutzerfreundlichkeit und vor allem beim Design irgendwie eher raus. Warum schwörst du so sehr zum Beispiel auf dein iPhone?
Naja, also du hast es ja schon ein bisschen gesagt, es ist natürlich ein schickes Gerät, davon mal völlig abgesehen bin ich von den Bedienkonzepten überzeugt und ja, bei mir persönlich kommt dann noch diese, ich nenne das immer gern diese Regel 1 plus 1 ist 3 dazu, die es in der Apple-Welt so gibt, weil wenn du nämlich generell dich in der Welt bewegst, also nicht einen Windows-PC mit iTunes für Windows hast, was ja nicht so wahnsinnig beliebt ist, glaube ich.
Mittlerweile kann man mitleben. Es hat immer noch so ein, zwei Macken, aber es geht.
Mhm. Naja, und wie gesagt, du hast halt einfach noch, die Geräte spielen einfach unglaublich gut zusammen. Du hast Mail, Kalender und Kontakte, Integration sofort mit deinem Rechner, jetzt gerade mit iOS 5, mit der iCloud. Wenn ich einen Kontakt auf dem Telefon eintrage, dann ist der sofort da und zwar ohne, dass ich da groß jetzt einen Exchange-Server oder sonst irgendwas einrichten muss, sondern ich gebe einmal meine Apple-ID ein und fertig. Beziehungsweise einmal ist jetzt nicht ganz korrekt, man muss die an ein paar Stellen dummerweise eingeben. Das ist was Android dem Ganzen zum Beispiel voraus hat, weil soviel ich weiß, muss man bei Android einmal seine Google-ID eingeben und gut. Aber wie gesagt, 1 plus 1 ist 3. Ich habe dann zum Beispiel in der Wohnung verteilt Airport Express Stationen, an die ich meine Musik streamen kann, was ich wiederum vom Telefon aus steuere. Die Musik ist auf dem Mac. Ich steuere es per einer Remote-App, die ausschaut wie ein kleines iTunes und verteile damit in meiner Wohnung die Musik. Und das sind diese kleinen Boni, die man so vielleicht nicht sieht, wenn man sonst PC-technisch in der Windows-Welt lebt.
Also wir hatten ja schon erwähnt, dass es vor allem die Bedienung, diese einfache Bedienung ist, die diese Apple-Geräte so interessant machen für den Massenmarkt einfach. Und es ist auch irgendwie die Faszination, dieser Wischeffekt einfach. Also ich habe jetzt auch hier in der linken Hand gerade mein iPhone und wisch einfach mal drüber. Und das ist einfach ein Gefühl, der reagiert sofort auf meine Bewegung. Das funktioniert alles flüssig und es ist irgendwie cool. Ich kann es irgendwie nicht anders erklären.
Naja, ich denke, das Stichwort war, es funktioniert alles flüssig. Ich persönlich mittlerweile wird es langsam besser, aber ich habe einige Android-Geräte in der Hand gehabt und ich musste jedes Mal feststellen, die ruckeln stellenweise wie die Seuche bei so einfachen Sachen und eben bei den wichtigen Sachen, weil ich browse viel mit dem Ding, dann muss das Scrolling gut funktionieren. Und genau bei solchen Sachen scheitern die oft. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich mich da in die Nesseln setze, aber ich habe das technisch so verstanden, dass Android da irgendwie ein bisschen auf Java basiert und deswegen das nicht direkt für die Hardware kompiliert ist. Aber das würde jetzt technisch wahrscheinlich auch zu weit führen. Jedenfalls beim iPhone ist eben Betriebssystem und Hardware aus einer Hand und deswegen auch perfekt aufeinander abgestimmt und deswegen glaube ich, haben die einfach auch so eine hohe Performance schon immer gehabt, gerade eben bei so essentiellen Sachen wie Scrolling auch.
Was allerdings auch viele als Kritikpunkt ansehen. Also der größte Kritikpunkt ist ja, dass das iPhone oder das iPod ein komplett geschlossenes System ist und man, ohne jetzt einen illegalen Jailbreak zu machen, ja, was weiß ich, nur eingeschränkten Nutzen hat, so verstehe ich zumindest die Leute, die das machen.
Ja, also kann ich durchaus auch nachvollziehen, diese Argumentationsweise. Es ist halt eine Frage, was du von einem Gerät erwartest. Ich meine, der eine haut sich auf seinem PC Linux drauf, weil er sagt, damit kann er wesentlich freier agieren als jetzt mit einem Windows oder sonst was. Und ich denke, so ähnlich ist es bei Android auch, wenn du wirklich alles damit machen willst, wenn du sagst, du möchtest dir unbedingt auch außerhalb des Android Stores Apps runterladen und was weiß ich, eine eigene Firmware von irgendwo draufspielen, dann bist du mit Android sicherlich auf der besseren Seite. Ich persönlich mag's gern einfach und ich will mich nicht um irgendwas kümmern müssen. Und dafür nehme ich in Kauf, in Anführungszeichen, weil mich persönlich stört's auch nicht, dass ich da eben eingeschränkter bin. Ich weiß, wenn ich ein neues Spiel will, dann schaue ich in den App Store und dann habe ich das. Fertig. Ich muss mich um gar nichts weiter außenrum kümmern. Und ich kann gut nachvollziehen, warum manche Menschen da anders drüber denken, aber ja, bei mir ist es so und ich glaube, ein Stück weit kann man da auch sagen, gibt Apple da der Erfolg recht, weil viele Leute kaufen sich ein Telefon und möchten sich dann nicht tausendfach damit beschäftigen, was sie alles konfigurieren und machen könnten, sondern sie wollen es einfach benutzen.
Da kann ich eine kleine Anekdote von mir erzählen, wie ich das iPhone ist. Oder war das der iPod? Auf jeden Fall eins von beiden. Man muss ja diese Dinge, wenn sie ausgeschaltet sind, man schaltet es ein, muss man ja dieses Entsperren machen. Mhm. Es hat durchaus ein bisschen gedauert, bis ich es kapiert habe, dass man diesen Pfeil nach rechts schieben muss. Gebe ich ganz offen zu.
Okay, das habe ich auch noch nie gehört.
Das war komisch. Okay. Aber insgesamt stimmt natürlich, es funktioniert einfach. Das ist das Stichwort. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich kann diese mittlerweile über 500.000 Apps einfach runterladen und es geht. Weil da auch wieder Einschränkungen sind, je nachdem, wie es programmiert ist, kann es durchaus auch mal sein, dass das einfach nicht funktioniert. Das ganze iPhone abstürzen so. Aber das liegt dann nicht an Apple, das liegt dann leider an den Programmierern, würde ich jetzt behaupten.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert, was die Kompatibilitätsliste betrifft. Also früher konntest du auch auf ein altes Gerät, also bei mir beispielsweise meine zweite Generation iPod Touch, irgendwelche aktuellen Apps runterladen, die dann halt einfach abgestürzt sind, weil das Ding zu wenig Speicher hat oder sonst was. Mittlerweile sagt der iTunes da, hey du, nee, also mit dem Gerät funktioniert es nicht. Das könnte aber definitiv noch irgendwie übersichtlicher oder offensichtlicher gestaltet sein. Da bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit.
Noch so ein Punkt, wo meiner Meinung nach die Entwickler noch nachbessern müssten, wäre bei diesem ganzen Update-System. Also es ist gut mittlerweile, dass zumindest das iPhone selbst, dass man es über Wi-Fi updaten kann und dann die Update-Datei nicht diese 800 oder 600 Megabyte sind, sprich die ganze Software. Mhm. Aber es ist halt leider immer noch so, dass die Apps im App Store, wenn man da das Update durchführt, dann schlägt er immer noch das komplette Programm runter und das nervt mich wie Hölle.
Zu den inkrementellen Updates muss ich allerdings sagen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das bei Apps nicht eigentlich auch schon möglich ist. Da bin ich, ja, da ich kein App-Entwickler bin, bin ich da ein bisschen raus. Aber da gebe ich dir natürlich recht, da wurde es echt langsam Zeit, dass du nicht jedes Mal die komplette Betriebssystemsoftware runterladen musst. Ansonsten, ja, gibt's natürlich immer wieder Ecken und Kanten, mal von irgendwelchen Bugs ganz abgesehen, die überall in jeder Software auftreten.
Hast du mit dem Akkuproblem zu kämpfen beispielsweise?
Ich hatte tatsächlich ab und zu Probleme, ja. Es ist jetzt seit dem Update besser geworden. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das jetzt, ja, vermutlich nachdem Apple ja selbst sogar gesagt hat, hey, hier gab's Akkuprobleme, wird's schon mit dem OS auch zu tun haben. Manchmal liegt's aber auch daran, dass irgendeine App hängen bleibt. Also ich benutze beispielsweise Foursquare, um irgendwo einzuchecken, wenn ich unterwegs bin. Und die App hängt sich halt mal im Hintergrund auf und du kriegst es nicht mit und sie saugt die ganze Zeit GPS-Daten und irgendwann ist dein Akku leer und du denkst dir, was ist denn jetzt passiert? Also ich hatte Probleme, ich kann sie nicht genauer spezifizieren. Was mich zum Beispiel auch tierisch nervt, ist, immerhin hat iTunes jetzt gelernt, wenn ich auf meinem Gerät eine App runterlade, dass es iTunes dann auch mitkriegt und die runterlädt. Aber warum muss ich jedes Mal die Updates auf allen Geräten runterladen oder alternativ auf dem Rechner runterladen und das Gerät dann synken und da die Updates kriegen? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich lade meine Updates da und mein iTunes checkt das auch und lädt die mit runter? Ist so ein persönlicher Spleen von mir.
Ich habe jetzt vor kurzem formatiert, also auch iTunes neu installiert. Und jetzt kann ich meine Apps nicht mehr synken. Warum kann ich meine Apps nicht mehr synken? Weil wenn ich aktiviere, dass ich die Apps synken möchte, dann sagt er, ja, dann mach erstmal das iPhone leer komplett, damit ich meine Apps wieder drüber bügeln kann. Und das kann es einfach nicht sein.
Ja, die ganze Backup-Wiederherstellung ist tatsächlich auch ein ziemlicher Käse. Ich habe da auch beim Umstieg jetzt von dem 4er auf das 4S ziemlich gekämpft, bis ich meinen Stand wieder hatte, weil irgendwie, ich weiß nicht, es hat einfach nicht funktioniert und ich kann dir nicht sagen, warum. Er hat anfangs zwar das Backup mit allen Einstellungen wieder eingespielt, aber die Apps hat er geflissentlich ignoriert. Also habe ich es wieder platt gemacht und irgendwie nach dreimal platt machen und wieder versuchen, hat es dann funktioniert. Ich kann dir aber nicht sagen, was ich anders gemacht habe. Das ist auf jeden Fall auch so eine Baustelle, wo ich sage, Apple, fix your shit.
Gibt es ein Feature, das jetzt momentan so richtig toll vermisst?
Vermissen eigentlich nicht, nee. Aber ich habe mich sehr gefreut, endlich, dass sie diese Notification-Geschichte in den Griff gekriegt haben. Das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo Android scheinbar voraus war, was ich so mitkriege. Ich kriege halt von Android nicht so übermäßig viel mit. Aber jetzt mit iOS 5, mit dem Notification Center, bin ich schon extrem zufrieden. Das war vorher schon ein ziemlich nerviges Ding.
Und da gab's ja noch irgendwas, was du ganz Neues toll fandst.
Du sprichst auf Siri an.
Was ist denn die Siri? Was macht denn die?
Man kann ja eigentlich nicht sagen, sie, ne? In England ist es ja zum Beispiel ein R, in Frankreich ist es ein R. Es ist der persönliche Assistent als Software-Spracherkennung, mit dem du eben im Vergleich zu den üblichen Spracherkennungen, die man sonst so kennt, die Android zum Beispiel auch schon lange hat, die auch im iPhone drin war, die ich nie verwendet habe vorher, musst du da keine entsprechende Syntax lernen. Also du musst dir nicht angewöhnen zu sagen, Termin, bla, irgendwas, sondern du kannst verhältnismäßig normal mit deinem Gerät sprechen, was für viele auch so ein Punkt ist, wo sie sagen, was, du sprichst mit deinem Telefon, aber dafür kann man es ja zum Beispiel in die Hand nehmen, dann funktioniert es auch. Und ich habe mich da, also für mich war das der Kaufgrund für das 4S, weil sonst hätte ich gesagt, okay, bessere Kamera, nett, aber kann ich auch damit leben. Bisschen schneller, nett, aber kann ich auch mit meinem 4er leben. Aber genau dieses Ding ist das, wo ich eigentlich schon seit 2 Jahren sag, da kommt wieder diese Airport Express Stationen rein. Wenn ich früh im Bad bin, dann hätte ich gern eine Möglichkeit, weil da fällt mir dann irgendwas ein und dann rennst du vom Bad erst wieder zum Rechner, schreibst dir das auf, weil ich bin schon älter und ist etwas vergesslich, hätte ich gern eine Möglichkeit, das einfach zu sprechen. Und mit dem Telefon funktioniert es jetzt erstmals. Natürlich ist es noch Beta, natürlich steckt es noch in den Kinderschuhen, aber genau für so Sachen wie, ich fahre im Auto heim, mir fällt was ein, ich kann schnell meiner Freundin eine SMS schicken. Einfach, indem ich da reinspreche. Ohne, ich muss da nicht auf Display tippen, was eh nicht erlaubt ist. Ich habe mein Stöpsel im Ohr und kann das machen. Oder ich will einen Termin eintragen, den spreche ich einfach rein und er ist drin. Weil gerade Termin eintragen ist ja selbst auf einem PC immer irgendwie, du hast viele Felder, durch die du dich durchklicken musst, und das geht mit Sprache wesentlich schneller und intuitiver, und deswegen habe ich mich da extrem drauf gefreut und ich komme bisher sehr gut damit klar.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sag mal ein Beispiel, wie du mit der Siri sprichst. Also wenn du jetzt einen Termin eingeben möchtest.
Wenn ich einen Termin eingeben möchte oder eine Erinnerung beispielsweise, was weiß ich, ich fahre im Auto, ich höre einen Podcast und da wird über irgendwas gequatscht und ich denke mir, wow, ey, das muss ich mir mal anschauen, dann bleibe ich kurz auf meinem, also ich habe diese iPhone-Stöpsel im Ohr mit der Fernbedienung, bleib da kurz drauf, dann macht's Ping, Siri meldet sich und ich sag, erinnere mich heute um XY Uhrzeit eben, was weiß ich, um 17 Uhr an, und dann die Sache, an die ich erinnert werden will, und das funktioniert bei mir blendend. Ich meine, es ist natürlich vorausgesetzt, dass du eine Datenverbindung hast, also dass du irgendwo dich bewegst, wo Internet vorhanden ist. Aber ja, da wo ich so für gewöhnlich unterwegs bin, habe ich Gott sei Dank auch eine gute Anbindung.
Warum braucht er da eine Internetverbindung zum Umsetzen deiner Worte oder wie?
Also ich habe ja mal Informatik studiert, ein bisschen Mustererkennung gehabt. Ich gehe davon aus, dass die eigentliche Umwandlung, also so eine Spracherkennung funktioniert so, es wird es aufgenommen und dann wird es nach bestimmten Algorithmen analysiert und da kriegst du verschiedene Merkmale raus. Das sind einfach, ja, stellst dir als Zahlenfolgen vor. Und ich denke, die werden dann einfach an den Server geschickt. Und da haben die halt eine riesige Datenbank und entsprechend Prozessor-Power, das zu verarbeiten, was du jetzt in deinem Telefon vielleicht nicht drin hast und den Platz für die Datenbank sowieso nicht. Und dann kommt eben die Antwort als Text vermutlich zurück und wird dann per Sprachausgabe auf dem Telefon wieder ausgegeben. Deswegen die Netzanbindung. Aber da wird nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht die komplette Aufnahme verschickt wird, weil stell dir vor, du diktierst eine längere E-Mail, dann hast du, selbst wenn du es als MP3 verpackst, was aber schon wieder schlecht ist, weil du dann natürlich Qualitätsverlust hast, dann hättest du ja doch da eine große Menge an Daten. Und der Datenverbrauch von Siri, was ich so im Netz gelesen habe, ist wirklich nicht wahnsinnig hoch.
Darf ja auch nicht sein. Ich meine, nicht jeder hat unbedingt eine Flatrate.
Richtig. Also eigentlich niemand. Ich weiß nicht, gibt's mittlerweile echte mobile Flatrates? Meines Wissens nach sind die größten, die halt auf 5 Gigabyte die Geschwindigkeit drosseln.
Ja gut, ist ja trotzdem eine Flatrate. Du darfst halt dann nur noch mit ein paar Kilobyte surfen.
Hast du das schon mal erlebt, wie das ist?
Ja, jedes Mal wieder, weil ich ja nur 1 Gigabyte habe.
Siehste, also komm, da geht gar nichts mehr. Da, selbst mit Mail hast du da Schwierigkeiten. Das ist ja, ISDN ist einfach, ISDN-Geschwindigkeit ist heute einfach raus.
Ja, das ist schon schlecht. Um nochmal auf Siri zurückzukommen, der versendet es dann online und dann kommt es wieder zurück. Und dann erkennt er, welche Anwendung handelt es sich, öffnet die quasi und trägt dann dort die Information ein. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine E-Mail, beziehungsweise speichert es ab, beziehungsweise wenn es eine E-Mail oder eine SMS ist, schickt er es auch gleich ab. Also er erkennt dann auch den Empfänger, wenn du jetzt sagst, schicke eine SMS an Sarah mit folgendem Inhalt, dann kapiert er das.
Genau, da kommt dann im Idealfall, oder wenn du mehrere Sarahs in deinem Adressbuch hast, wird eben nachgefragt, welche du meinst. Du kannst dem Gerät beibringen, wer deine Freundin ist, wer dein Vater ist oder sonst was, Darth Vader zum Beispiel. Und dann kannst du so Sachen sagen wie, ruf meine Freundin an. Und er lernt es dann mit, du kannst sogar sagen, nenne mich ab sofort mein Gebieter. Dann wird dich Siri immer mit mein Gebieter ansprechen. Das sind so kleine Spielereien. Wie gesagt, die Erkennung funktioniert ganz gut. Was mich ein bisschen nervt, ist, du kannst Siri auf Englisch umstellen. Was mir aber zu doof ist, weil ich dann schon wieder zu viel drüber nachdenken muss. Wenn du es aber auf Deutsch gestellt hast, dann hat das System einfach Probleme mit englischen Begriffen, weil du müsstest die dann eher wie Lautsprache aussprechen. Also Beispiel, spiel einen Song von Rise Against, dann versucht Siri nach der Band Rise Against zu suchen. Gut. Kenne ich nicht.
Muss man seinen MP3-Text quasi jetzt komplett auf Deutsch umstellen.
Da bin ich mal gespannt, ob's da überhaupt mal irgendwann eine Lösung gibt, weil da kommt wieder der Mustererkenner durch und der sagt, naja, an irgendwas muss ich mich ja orientieren, weil aus dem Kontext dann auch noch die Sprache zu erkennen, ist ja nochmal eine komplexe oder eine Ebene komplexer.
Das kommt dann, wenn das iPhone 5
ist. Ja, vermutlich. Also ich bin echt gespannt, was sich im Bereich Siri noch so tut. Ich meine, im Moment kannst du ja zum Beispiel auch nur sagen, spiel einen Song oder spiel einen Song von, aber du kannst jetzt keine Playlisten irgendwie managen oder sonst was. Ich freue mich zum Beispiel auch, oder ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das irgendwann auch Richtung Mac zurückwandert und vermutlich vielleicht sogar für andere iOS-Geräte wie das iPad dann auch kommt. Dass die halt jetzt einfach anfangs mal gucken wollen, wie ist denn die Serverauslastung, wie kommen wir denn mit den ganzen Anfragen von den iPhone 4S zurecht und dann das Zug um Zug ausbauen werden und irgendwann ihre Macs auch bestimmt eine Siri bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, ist so mein Gefühl.
Wie sieht das mit Dialekt aus? Du kannst ja auch eine dritte Fremdsprache.
Ja, schwierig natürlich, schwierig, aber da muss ich dazu sagen, das ist ja für den Menschen schon schwierig. Also wenn ich ins tiefste Bayern fahre und mir da irgendein Niederbayer begegnet, dann muss ich da dreimal nachfragen stellenweise.
Wenn man einen Dialekt kann, dann muss man schon darauf achten, dass man mit der Siri auch Hochdeutsch spricht, größtenteils.
Ja, halbwegs zumindest. Also ein Beispiel, was mir da passiert ist, da bin ich überhaupt erst auf den Satz, nenne mich ab sofort oder so gestoßen, war, ich sagte etwas flapsig, erinnere mich an irgendwas. Also dieses Erinnern relativ verschliffen und da kam dann bei der Erkennung eben Nenne raus und da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, ach, das kann man auch machen, sehr schön. Ja, und da geht es dann halt schief, aber man muss ja jetzt nicht unglaublich langsam und ganz gezielt und übermäßig deutlich sprechen oder so. Nee, also es funktioniert bei mir im Alltag.
Eine Zukunft von Siri ist natürlich, dass es immer besser wird bei der Erkennung. Aber wir sind ja hier beim Bagdad Software und uns geht's ja natürlich auch um Spiele. Und Kinect Voice gibt's jetzt schon längere Zeit, aber die Anwendungsmöglichkeiten halten sich momentan in Grenzen. Klar, du kannst jetzt ein Halo beispielsweise Granate schreien und er wirft eine Granate, aber wer macht das eigentlich? Stelle ich mir da immer die Frage. Und ich denke mal, sobald Siri für Entwickler freigegeben wird, könnte das dann richtig interessant werden, weil wir sprechen ja hier nicht von AAA-Titeln, die Millionen kosten, sondern eben 79-Cent-Apps bestenfalls oder auch kostenlose, wo die Entwickler tatsächlich schnell und unkompliziert experimentieren können und auch ganz schnell Feedback kriegen, ob das wirklich funktioniert und sowas. Das finde ich einen interessanten Ansatz, der vielleicht sogar besser funktioniert als Kinect Voice, beziehungsweise dann auf größere Titel ausgeweitet werden kann, weil man eben hier die Möglichkeit hat, für wenig Geld zu experimentieren.
Ob das freigegeben wird, muss man natürlich erstmal sehen. Das sollte man mal als Disclaimer voranstellen. Ansonsten, klar, also für Experimente ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich persönlich kann es mir jetzt nicht so übermäßig vorstellen, mein Gerät anzuschreien, um meine Figur zu steuern.
Ja gut, es geht ja dann auch darum, neue Genre quasi zu erfinden. Das Problem bei Kinect sehe ich jetzt, also jetzt persönlich, ich habe natürlich auch nicht die Entwickler-Hintergrund, aber ich persönlich sehe einfach auch bei Kinect das Problem, die hohe Investition. Selbst bei XBLA bist du halt auch erstmal beschäftigt. Du brauchst dieses teure Kit dazu und du musst dann durch die Microsoft-Zertifizierung sowas. Und das hast du bei Apple, hast du das alles nicht. Du bist relativ schnell im Store drin mit deiner Idee. Deswegen sehe ich da wirklich die Möglichkeit, dass die Entwickler eben schneller und besser experimentieren können und sich eben trauen auch zu experimentieren mit neuen Ideen und vielleicht dadurch die ganze Sprachsteuerungsgeschichte auch ins Rollen kommt erst.
Gut, muss ich ein bisschen relativieren, weil klar, du bist bei Apple leichter drin, dann dafür hast du natürlich auch erstmal ein Kontrollgremium. Ich meine, die lassen auch nicht einfach mir nichts, hier nicht alles in den Shop, in den Store.
Da fällt mir auch das erste Einsatzgebiet eingefallen, das im Apple Store nicht landen wird. Ich denke, liebe Hörer, ich brauche meinen Gedanken nicht auszuformulieren. Meinen nicht jugendfreien Gedanken.
Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Und, du nimmst mir ganz den Faden.
Du wolltest noch etwas zur Hardware sagen.
Ja, zur Hardware. Du musst natürlich rechnen, du brauchst schon zumindest einen Mac, um für das iPhone entwickeln zu können. Also es ist jetzt auch nicht gerade so der Null-Einstieg. Aber es gibt natürlich viele Leute da draußen, die ohnehin einen Mac haben und eventuell sogar drauf da entwickeln. Und dann hast du natürlich tatsächlich nur diese, also erstmal für den Simulator kannst du von vornherein schreiben, wenn du dich da anmeldest und wenn du wirklich in den Store willst, zahlst du den Hunderter im Jahr und das ist schon verhältnismäßig easy, da gebe ich dir recht.
Bleiben wir nochmal bei den Spielen. Was ist dann dein aktuelles Highlight?
Mein aktuelles Highlight ist ein Spiel, was mich auch viel zu lange beschäftigt schon, was ich gerade auch als App der Woche auf Gamers Global hatte, und zwar Aquaria. Das ist jetzt kein so iOS-exklusives oder ja typisches, ist vielleicht ja exklusives Spiel, weil es ja vom PC kommt. Aber ich finde, es funktioniert blendend auf dem Gerät. Man muss dazu sagen, es ist jetzt ein iPad-Spiel, keins fürs iPhone, weil du da schon einen gewissen Screen Space brauchst, also auf dem kleinen Display wäre das dann ein bisschen komisch und es ist ein Metroidvania ähnliches Erkundungsspiel, wo du in einer riesengroßen bunten Unterwasserwelt unterwegs bist als so eine Art Meerjungfrau, ja, die ein bisschen unter Amnesie leidet und auf der Suche nach ihrer Vergangenheit oder ihrem Volk auch ist. Sie ist da sehr einsam unterwegs, lernt dann schießen, sich verwandeln etc. und du kannst eben unglaublich viel erkunden und auf dem iPad funktioniert es so, dass du einfach mit dem Finger hintippst, wo du hinschwimmen willst und gerade mit dem verträumten Soundtrack, wenn du dich da mit dem Kopfhörer irgendwo zurückziehst, ins Bett legst oder so, ist das so ein intensives Erlebnis, dass ich einfach sag, das Ding ist auf dem iPad wahnsinnig gut aufgehoben. Was ich generell auch finde, ist, dass Adventures unglaublich gut auf dem iOS funktionieren.
Da kam ja, ich glaube, da gab es doch letztens auch das Remake von Baphomets Fluch, der erste Teil oder so. Ne?
Richtig, richtig. Und die Monkey Island Special Editions zum Beispiel, Machinarium kam jetzt kürzlich für iOS raus und ich bin nicht der übermäßige Adventure-Fan, aber wenn ich ein Adventure jetzt spiele, dann wirklich auf dem iOS. Natürlich bei mir jetzt im speziellen Fall auf dem iPad, aber auch selbst auf einem iPhone, finde ich, funktioniert es blendend.
Kann man da doppelte Eingaben machen? Oder jetzt Monkey Island zum Beispiel gibt's ja immer, ist ja Scum und dann benutzen wir noch Wörter, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, aber das ist die Special Edition schon ohne.
Oh, da müsste ich jetzt lügen. Die hatten irgendwie so ein spezielles Menü auf jeden Fall. Ah, ich habe es lange nicht gespielt, verdammt.
Ja, wie funktioniert ein aktuelles Adventure, was du jetzt zuletzt zum Beispiel gespielt hast, noch in Erinnerung hast?
Naja gut, bei Marginarium hast du ja zum Beispiel gar kein Inventory in dem Sinn. Oder Interface auch nicht, genau. Da kannst du halt einfach antippen, was du am PC mit der Maus alles abfährst. Tippst du da halt einfach dahin, wo du willst. Das ist irgendwie ein viel intimeres Erlebnis, intensiver dadurch auch. Also irgendwie für mich ist da die Immersion einfach höher.
Gibt es noch ein Genre, wo aus deiner Sicht wirklich prädestiniert ist für so einen Touch?
Naja gut, die ganzen kleinen Rätselspiele, also alles, was für zwischendurch, was du mal kurz anschmeißen kannst, was weiß ich, ein Tofu, wo du den Tofu-Klumpen durch die Gegend schnippst oder auch ein bisschen mehr so Richtung Geschicklichkeit gehende Sachen wie Jetpack Joyride, so ein quasi Runner-Spiel oder Temple Run funktioniert in 3D. Hast du ja gesagt, das spielst du sehr gern.
Ich komme aber sehr selten über die 500.000 raus irgendwie. Die blöden Affen kriegen mich immer.
Ja, das kenne ich.
Also kurz zur Erklärung, Temple Run ist so ein sogenannter Endless Runner, sprich ihr rennt durchs Level durch, müsst halt Hindernisse umgehen, überspringen und solche Zeug. Das hat im Prinzip damals angefangen mit Cannabalt,
ja,
wenn ich mich recht erinnere.
War auch meine Wahrnehmung.
Diese Simple, wo man so einen Flüchtling übers Hochhaus springen lassen musste.
Wobei ich mal annehme, dass das seine Ursprünge bestimmt irgendwie im Flash-Browser-Bereich hat, oder?
Ja, Cannabalt war ja auch...
Ach, Cannabalt war so, ja, okay. Das ist halt, ja, in der Ecke kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Wahrscheinlich gab es vorher schon mal was anderes. Da werden uns in den Kommentaren die User auch entsprechend darauf hinweisen. Aber so richtig auf dem iPhone angefangen hat diese Endless Runner-Klon-Geschichte wirklich mit Cannabalt. Ja.
was ich auch immer mal wieder ganz gerne spiele, sind irgendwelche Sachen, die mit, ja, so Routenzeichnen zu tun haben. Kommt nicht von ungefähr, dass die erste App der Woche, die ich vor einem guten Jahr geschrieben habe, X in Face war, wo du ja so eine Mischung aus, naja, Tower Defense ist schon fast übertrieben. Du musst halt einfach dein Feld von Blumen verteidigen mit deinem Wikinger, und das tust du, indem du die angreifenden Horden immer wieder mit deinem Finger so die Bahn zeigst, wie er seine Axt werfen soll. Und diese Spiele, finde ich, funktionieren da auch blendend da drauf auf den Touchscreens.
The Draw Race oder Flight Control wären im Prinzip
genau
auch Beispiele dafür.
Ganz genau.
Aber was meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich drauf funktioniert, sind Shooter.
Ja, immer noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass die einfach dahin gehören. Ich habe jetzt wirklich schon einige ausprobiert. Viel aus dem Gameloft-Umfeld, wobei ich mit den Spielen von Gameloft sowieso ein bisschen ein persönliches Problem habe. Für mich ist das immer wie schlechte Covermusik. Ich kenne die Originale und deswegen, weiß ich nicht, stößt mir das immer komisch auf. Aber aktuell spiele ich gerade ein bisschen dieses Shadowgun. Danke, ich wollte Shadowrun sagen, das wäre völlig falsch. Also ich habe da zwei Probleme damit. A, ich habe einen Rechner, beziehungsweise drüben Konsolen, die können das halt einfach wesentlich geiler darstellen. Das heißt, für mich ist da immer, sieht ganz gut aus für ein mobiles Gerät. Man liest immer so, ja, und das ist jetzt die Unreal Engine, gibt's jetzt auf iOS und Konsolengrafik auf dem mobilen Gerät, denke ich mir immer, ja, das kann auch nur die Mainstream-Presse schreiben, weil Konsolengrafik ja, aber Konsolengrafik von vor wie vielen Jahren halt.
Ja, gut, man muss schon anerkennen, dass es schon beachtlich ist, was man auf so einem kleinen Gerät mit relativ wenig Power
hinten natürlich, kann. Natürlich, unbestritten, aber absolut gesehen kennt man halt als langjähriger Zocker da schon ganz andere Sachen. Und das andere ist natürlich einfach, die sind meistens dadurch, dass eben die Geräte auch speicherplatztechnisch relativ beschränkt sind, sind die natürlich auch nicht so tiefgängig, und eine Shooter-Steuerung auf dem Touchscreen funktioniert auch nur bedingt gut.
Ja, das ist tatsächlich mein größtes Problem, die Steuerung. Und zwar ist ja meistens so, dass linke Seite muss man mit dem Daumen die Figur durch die Welt bewegen und rechts dann A schauen und B schießen.
Genau.
Beides gleichzeitig funktioniert eigentlich nie so richtig. Und mein zusätzliches Problem ist, wenn ich den Daumen links da über den Glas bewege, das ist so ein abartiges Gefühl, das mag ich überhaupt
nicht. Okay.
Ja, dieses Geschieben und so, das ist, ich weiß nicht, ob da irgendwie bei mir ein Nerv oder so kaputt ist, aber es gefällt mir überhaupt nicht.
Kann ja sein, ne?
Und es ist auch nicht intuitiv einfach, weil du kommst unweigerlich einfach mal drüber, also bist dann plötzlich runter von diesem begrenzten Analogsteuerung und so, und das geht einfach nicht.
Nee, das ist richtig. Also irgendwie alles, was so ein bisschen mit virtuellen D-Pads funktioniert, ist ja relativ umstritten. Ich muss sagen, für Jump'n'Runs habe ich mich relativ gut dran gewöhnt. Da habe ich jetzt nicht so das übermäßige Problem. Was ich da vielleicht mal so nebenbei einfließen und empfehlen kann, ist dieser Fling. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Erst Moment nicht.
Was natürlich, klar, gibt's auch fürs iPhone, aber das ist jetzt auch wieder mehr so eine Empfehlung für die iPad-Besitzer. Das ist so eine kleine Plastikspirale mit einem Nuppel in
Ach,
der Mitte.
Den hattest du auch schon mal auf Gamers Global vorgestellt.
Genau, und zwei Saugnäpfen dran, und den kannst du dann bei vielen Spielen einfach, machst du den über deinen, ja, in Anführungsstrichen D-Pad drüber, und dann hast du da ein relativ gutes haptisches Gefühl und der hält auch gut. Also Death Rally zum Beispiel habe ich sehr intensiv mit dem Fling gezockt, weil es einfach noch viel besser steuern ließ.
Die meisten Rennspiele sitzen ja auf die Gyroskopsteuerung, sprich man bewegt das iPad in alle möglichen Richtungen. Und das finde ich absolut überhaupt nicht intuitiv.
Ja, intuitiv vielleicht schon, aber ich komme da auch nicht wirklich mit klar, weil du, weil sich einfach immer dein Bild natürlich auch dreht. Oder du musst den Kopf mitdrehen. Wie unbequem ist das denn? Also, und es ist natürlich verhältnismäßig schwammig irgendwo. Also ein bisschen vergleichbar mit Rennspielen auf der Wii, mit der Neigesteuerung der Wii-Mode. Wo es jetzt ganz gut funktioniert hat, fand ich, war bei diesem Riptide GP. Das ist von den Machern, die auch dieses Hurricane Thunder auf der Xbox gemacht haben. Ein Chechi-Rennen, und wo du eben auf Wasser unterwegs bist und da durch die Wasserträgheit und generell die Trägheit dieser Gefährte auf dem Wasser, fand ich, hat die Neigesteuerung gut funktioniert. Das hat es ein bisschen ausgeglichen. Da war es nicht so, da musste es nicht ganz so exakt sein wie beispielsweise bei so einer ja fast schon Rennsimulation wie Real Racing 2 oder so.
Ja, mir fehlt da einfach immer das Feedback. Ich mach da komische Bewegungen und es passiert nicht irgendwie das, was ich so wirklich will. Was du halt auch mit schwammig
bezeichnen kannst. Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Was ich ein großer Fan noch bin, sind Wirtschaftssimulationen. Natürlich Wirtschaftssimulationen in klein. Also ich rede jetzt vor allem von den Kairosoft-Titeln einfach. Game Dev Story, Hot Springs Story, Edo Towns, Grand Prix Story und wie sie alle heißen. Also die habe ich wirklich gefressen, die kaufe ich auch immer, sobald sie im iTunes Store auftauchen. Da machte die Steuerung einfach keine Probleme, also du musst wirklich nur im Bildschirm rumtippen und so. Und die sind auch so genügsam, da brauche ich mich dabei nicht irgendwie so groß anstrengen. Die kann man einfach so zwischendurch spielen, also da muss man nicht groß aufpassen. Oder auch, sagen wir, ein einfaches Spiel wie Bejeweled. Es funktioniert auf dem Smartphone auch sehr gut, beziehungsweise, was wir auch schon erwähnt haben, generell einfach Puzzlespiele wie Cut the Rope und so Zeug. Ja. Das ist prädestiniert für dieses Smartphone.
Ja, vor allem auch zeitlich, weil, keine Ahnung, wie lang dauert ein Level von Cut the Rope? Wenige Sekunden im Idealfall und da kannst du mal, du wartest gerade auf den Bus, ziehst dein Telefon raus, spielst 2-3 Level und oh, der Bus ist da und packst es wieder weg. Du musst nicht in der Story drin sein, du musst nicht erst dran denken, oh, ich muss aber jetzt speichern und deswegen, klar, dass da ganz groß dieser Markt am Aufblühen ist, ist für mich auch kein Wunder.
Das ist übrigens auch ein Feature, das ich finde, es funktioniert sehr gut bei Apple. Also, dass man einfach das Telefon ausmacht und egal, ob jetzt ein Spiel oder eine App im Hintergrund läuft, die meisten Sachen kannst du dann direkt wieder aufmachen und bist im alten Stand wieder. Maximal, dass du halt dann im Pausenmenü dich befindest oder so. Das finde ich richtig, richtig praktisch.
Ja, muss man allerdings auch den App-Entwicklern zugute halten, die das auch wirklich unterstützen, weil es ist eine Sache von Apple, das zu fordern und als Schnittstelle den Entwicklern zur Verfügung zu stellen, aber der Entwickler muss natürlich auch darauf reagieren. Insofern möchte ich die da schon auch ein bisschen loben dafür.
Das stimmt natürlich. Aber da ist auch wieder, ich meine, es gibt eine riesige Menge an Apps im App Store und die Regulierung von Apple ist ja im Prinzip nur rudimentär jetzt, wenn man es so sagt. Das meiste findet dann bei den Usern statt, also durch die Bewertungen und so. Und das funktioniert eigentlich mittlerweile durch die große Userbasis sehr gut. Also man kann die Apps, die nicht funktionieren oder die einfach Mist sind, die werden sehr schnell einfach rausgefiltert. Meiner Erfahrung nach.
Ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen Glücksspiel für einen Entwickler auch dabei, weil die Anzahl mittlerweile so riesig ist. Ich denke, da stößt du schon immer mal wieder auf Perlen, die dann bisher noch keiner entdeckt hat. Und auf der anderen Seite lese ich stellenweise auch Kommentare im App Store, wo ich mir die Haare raufen möchte. Aber das ist so ähnlich wie mit Amazon-Bewertungen auch. Du musst halt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und so das Grundrauschen ein bisschen ausfiltern und dann kann man, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie die Apps funktionieren.
Gibt's irgendein Spiel, wo du sagst, das sollst du immer wieder raus? Also das ist so dein Allzeitklassiker momentan?
Mein Allzeitklassiker momentan, das ist gut. schwierig. Also gerade weil viele Sachen eben eher so kleine Spielchen für zwischendurch sind und ich ja auch wegen der wöchentlichen App der Woche ständig auf der Suche nach was Neuem bin ich eigentlich auch immer getrieben, was Neues auszuprobieren. Und die Hemmschwelle ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch bei Apps, die häufig nur 79 Cent oder 1,59 kosten. Wenn ich da nur 1-2 Stunden damit spiele, dann habe ich trotzdem. Früher hat man Geld in den Arcade-Automaten geworfen. Also muss ich dazu sagen, ist selbst vor meiner Zeit. Ich durfte damals noch nicht rein. Aber so ein bisschen hat man das ja schon mitgekriegt. Und dementsprechend bin ich eigentlich eher dauernd auf der Suche nach was Neuem und fühle mich deswegen auch relativ wohl bei iOS, weil du halt ein Riesenangebot hast.
Kann ich auch so unterschreiben. Also beziehungsweise es gibt schon 1-2 Spiele, die ich ständig spiele. Also Tiny Tower zum Beispiel oder Temple Run, was wir auch schon erwähnt haben. Es ist tatsächlich so, dass man durch die geringe Hemmschwelle tatsächlich einfach ständig was Neues runterlädt.
Also vielleicht.
Was halbwegs was halbwegs interessant aussieht, wandert im Einkaufskorb.
Ja, was ich zurzeit immer noch relativ regelmäßig spiele, mittlerweile seit über 100 Tagen, ist dieses 1000 Heroes, das es aktuell sogar kostenlos gibt für iPad und für iPhone. Und ja, das ist von Red Lynx, diese Firma, die auch das Trials gemacht hat.
Trials ist das Spiel mit diesem Motorrad, wo man so auf die Strecke, ja, so komische Stunts machen muss, um am Ende...
Wo ich mir ständig alle Knochen breche.
Genau.
Ja, und das ist, geht ein bisschen in die Richtung, du rennst mit deinen unterschiedlichen, unterschiedliches übertrieben, sie unterscheiden sich eigentlich nur marginal im Verhalten, Figuren darum, und der Gag, warum das 1000 Heroes heißt, ist, dass eben jeden Tag ein neuer Level dazukommt, und das eben über 1000 Tage lang, und du musst immer von links nach rechts bis zum Ziel rennen und hast unterschiedliche Hindernisse und die Steuerung ist ein bisschen, ja, die Figuren sind relativ träge unterwegs, so ganz grob vielleicht mit Little Big Planet, genau, Little Big Adventure war das alte Spiel, genau. Und da gibt's unsere kleine gamersglobal.de Custom-Rangliste, die ist zwar winzig, aber vielleicht verirrt sich der ein oder andere Bagdad-Software-Hörer da rein. Und das ziehe ich tatsächlich immer mal wieder raus, weil es durch die Rangliste doch ganz witzig ist.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war. Und ich bitte alle Android-User, uns jetzt nicht zu stark zuzuflamen. Es wird auch noch eine Folge zu Android geben. Das verspreche ich. Wir hören uns zum letzten Mal in diesem Jahr am 19. Dezember wieder. Und bis dahin viel Spaß beim Spielen. Thank you.